Willkommen dazu, sagt Judith Heidkamp. Heute mit einem spanischen Roman über ein Mädchen, das im Körper eines Jungen geboren wird und langsam zu sich selbst findet. Die Buchhändlerin und Autorin Alana Esportero hat das Buch geschrieben. Und sie wurde damit von einem Moment auf den anderen in die internationale literarische Aufmerksamkeit katapultiert. In insgesamt 11 Sprachen wird die schlechte Gewohnheit erscheinen. Ich habe sie getroffen und natürlich gibt es gleich auch ein Kapitel aus diesem Roman, ein ziemlich ergreifendes Kapitel.
Sie war nicht permanent Opfer von Hohn und Spott, aber sie gehörte auch nie richtig dazu. Man erwartete tadelloses Benehmen von ihr, bloß keine Probleme, was durchaus flexibel ausgelegt wurde. Sie ging sonntags in die Kirche, aber blieb nicht bis nach der Messe, um mit den anderen vor der Kirchentür zu plaudern. Das war einer jener unsichtbaren Grenzen, die für sie deutlich wahrnehmbar waren. Man belohnte sie dafür mit Aussagen wie: Eins muss man ihr schon lassen, sie geht total diskret damit um. Oder: Sie lebt ja nur ihr Leben und stört niemand anderen.
Wir sind in einer Vorstadt von Madrid in den 80er Jahren. Franco ist noch nicht lange her. Es ist ein prekäres Viertel. Gewalt, Prostitution, Machismo. Ist es schlimmer, einen schwulen Sohn zu haben oder einen Junkie-Sohn? Das sind so die Fragen, die auf der Straße diskutiert werden. Und aus der Nachbarwohnung dringen die Schreie der Frau, die wieder von ihrem Mann geschlagen wird.
Sie war mein Blick in den Abgrund. Und der Abgrund trug Kittelschürze und Lippenstift.
Sie hat etwas von mir. Aber außer der Trans-Erfahrung, die auch nicht zu nahe an meiner ist, ist sie die Hauptfigur eines Coming-of-Age-Romans. Nur versetzt in die Koordinaten, die ich am besten kenne. Arbeiterklasse, Arbeiterviertel, weibliche Identität, Trans-Identität. Aber doch die klassische Heldin des Bildungsromans.
Es un poco la heroína clásica de las novelas de crecimiento.
Ich habe Alana Esportero und ihre Lektorin beim Klassenverlag Annalena Ehrlicher getroffen und die Lektorin hat gedolmetscht. Für unseren Podcast hat aber die Kollegin Katja Schild die spanischen Antworten overvoiced. Porteros Roman Die schlechte Gewohnheit, La mala costumbre, ist ein greller und trotzdem zärtlicher Roman. Und es ist auch ein Roman voller Gewalt. Und je mehr die Protagonistin ihren eigenen Weg geht, der sie schließlich in die Szene der Drag Queens und Transmenschen von Madrid führt, umso mehr Gewalt erlebt sie.
Das ist die klassische patriarchale Gewalterfahrung, die Frauen machen, egal woher sie kommen, und die ich mein ganzes Leben gesehen habe. Was meine Erfahrung angeht, schon vor der Transition habe ich machistische Gewalt gespürt. Meine Person wurde ja als verdrehte Männlichkeit oder unentwickelte Weiblichkeit wahrgenommen. Jedenfalls nicht als zugehörig zu Männern. Wenn es um Frauen geht, wird die Gewalt spezifischer. Seit ich denken kann, ist das so.
Beim Lesen habe ich öfter an die Filme von Pedro Almodóvar gedacht. Und er hat ihr Buch ja auch gelesen. Er schreibt, es zeige, wie viel Leid und Schmerz daraus resultiere, im falschen Körper geboren worden zu sein und wie gefährlich es sein könne. Was bedeutet Almodóvar für Sie?
El cine de Almodóvar para mí es un motor de vida y es inevitable que acaben influyendo en lo que escribo.
Das Kino von Pedro Almodóvar ist für mich wie ein Lebensmotor. Es hatte zwangsläufig Einfluss auf mein Schreiben. Pedro ist Teil dessen, was mich geprägt hat. Seit ich Kind war, haben seine Filme mich begleitet. Ich verdanke ihm sehr, sehr viel.
Le debo muchísimo. Es inevitable.
Ich habe seine Filme beim Schreiben nicht permanent im Kopf, aber ich weiß, dass sie in mir leben und meine Art verändert haben, die Welt zu sehen.
pero sé que viven en mí y que han modificado mi manera de ver el mundo.
Ich habe gelesen, dass Sie immer betonen, Alana Portero, wie wichtig es Ihnen ist, dass das Buch nicht in die Schublade mit dem Stempel LGBTQ gerät. Warum widerstrebt Ihnen das so?
Porque esas etiquetas, la etiqueta LGTB,
weil diese Etiketten, LGBTQ-Literatur, feministische Literatur, Frauenliteratur, soziale und politische Strategien sind, um unser Schaffen kleiner zu machen, damit unsere Werke weniger Raum einnehmen und nur bestimmten Raum. Dagegen wehre ich mich mit aller Kraft. Ich reklamiere mein Recht, universal zu sein. Und ich werde nicht erlauben, dass jemand mein Werk kleiner macht und irgendwo unterbringt, wo andere Literatur eben nicht untergebracht wird. Denn es gibt ja kein Etikett für die Literatur älterer Männer. Solange sie nicht ein Label für Philip Roth erfinden, werde ich nicht zulassen, dass sie mir eins anhängen.
Philip Roth? No voy a permitir que me la pongan a mí. Yo no... No rechazo esas etiquetas, siempre y cuando sea yo quien las enuncie.
Ich lehne Etiketten nicht ab, wenn ich selbst sie vergebe. Ich werde nicht leugnen, dass mein Roman ein weibliches, auch ein Trans-Thema hat. LGBTQ. Aber ich muss das sagen. Ich will nicht, dass es dazu verwendet wird, ihn zu einem speziellen Roman für spezielle Menschen zu machen.
Al que solo tienen acceso gente especial.
Wie weit sind wir denn in der Literatur auf dem Weg zu mehr Diversität?
Creo que hasta que todo el mundo desde cualquier perspectiva no se incorpora a la cultura universal, la humanidad y la cultura humana no está completa.
Ich glaube, solange nicht wirklich die ganze Welt an der Kultur teilhat, ist die Menschheit und ist die menschliche Kultur nicht vollständig. Es passiert jetzt gerade, dass die dazukommen, die bisher nicht an der Konversation teilgenommen haben, weil die Plätze immer besetzt waren. Diese koloniale Form, die nur wenigen gedient hat, bricht jetzt auf. Es hat sehr viel Arbeit gekostet, dahin zu kommen. Ich glaube, meinen Roman, die schlechte Gewohnheit, lesen viele Menschen und erkennen, dass das Leben dieses Transmädchens auch dem einer Frau, die keine Transfrau ist, oder dem irgendeiner anderen Person aus einem Arbeiterviertel sehr ähnlich ist. Es geht darum, zu erzählen, wie sehr wir uns ähneln.
Nos hemos incorporado a la universal para darnos cuenta de que nos parecemos muchísimo.
In unserem Ausschnitt aus Alana Esporteros Roman »Die schlechte Gewohnheit« geht's um eine Transfrau im Viertel, Margarita, mit der die Erzählerin sich zugleich verbunden fühlt und auch von ihr abgestoßen. Als hätten sie als Erkennungszeichen eine kleine, nicht für alle sichtbare Flamme über dem Kopf, so heißt es an einer Stelle, wie bei den Aposteln in der bebilderten Bibel. Noch ist die Hauptfigur ein pubertierender Teenager, der heimlich im Badezimmer zu Madonna tanzt und sich schminkt und nach außen versucht, den Kerl zu geben, der erwartet wird. Julian Greis liest die Übersetzung von Christiane Quandt in der Regie von Irene Schuck.
Sie war nicht permanent Opfer von Hohn und Spott, aber sie gehörte auch nie richtig dazu. Man erwartete tadelloses Benehmen von ihr, bloß keine Probleme, was durchaus flexibel ausgelegt wurde. Sie ging sonntags in die Kirche, aber blieb nicht bis nach der Messe, um mit den anderen vor der Kirchentür zu plaudern. Das war einer jener unsichtbaren Grenzen, die für sie deutlich wahrnehmbar waren. Man belohnte sie dafür mit Aussagen wie »Eins muss man ihr schon lassen, sie geht total diskret damit um« oder »Sie lebt ja nur ihr Leben und stört niemand anderen«. Als wäre die Tatsache, eine Transfrau zu sein, an sich schon störend und müsste dadurch kompensiert werden, stiller und freundlicher als die anderen zu sein und nicht auf ihre unschönen Gesten zu reagieren. Ich war mir all dessen sehr bewusst und meine Lungen füllten sich jedes Mal, wenn es mir erneut auffiel, ein bisschen mühsamer mit Luft. Ich sah, wie klein Margaritas Welt war und wie sehr sie sich anstrengen musste, damit ihr Radius zumindest nur langsam weiterschrumpfte. Die Mauern meiner Haut, mein ganzer Körper eigentlich, erschienen mir schon als luftraubende Grenze, als Taucherglocke, die mich auf dem Grund eines toten Meeres von allem abschirmte. Doch der Gedanke, so zu enden wie sie, eine Vorstellung, bei der meine Lungen noch kleiner wurden, meine Haut sich zusammenzog und sich kaum zu ertragender Druck in meinem Herzen aufbaute, bis es fast platzte, und die Befürchtung, dass es für immer so bleiben könnte, machte mir eine Höllenangst. Sie war mein Blick in den Abgrund. Und der Abgrund trug Kittelschürze und Lippenstift. Ich analysierte alles, was sie tat, ganz genau. Dabei hatte ich so etwas wie einen sechsten Sinn dafür entwickelt, wann sie das Haus verließ. Wir begegneten uns oft auf meinem Heimweg von der Schule, wenn sie gerade in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, um dort putzen zu gehen, wo man sie gerade brauchte. Sie lächelte mich an. Ich wandte den Blick ab oder sah zu Boden, aber danach drehte ich mich doch um und schaute ihr zu, wie sie sich entfernte. Manchmal drehte sie sich auch plötzlich um und überraschte mich bei meiner heimlichen Beobachtung. Dann lächelte sie nochmal und ging weiter ihrer Wege. Irgendwann traf ich Margarita nicht mehr so oft. Wenn ich sie überhaupt noch aus dem Haus gehen sah, schien sie es immer eilig zu haben. Wir trafen uns nicht mehr auf unseren Wegen, und man sah sie auch nicht mehr im Industriegebiet auf der Suche nach noch einer Gelegenheitsarbeit, mit der sie genug für eine warme Mahlzeit zusammenkratzen konnte. Ihr gewohnter Dutt war unordentlicher als sonst. An den Seiten hingen entwischte Strähnen herunter. Zum ersten Mal war ihr Haar mehr grau als blond und waren ihre Lippen blasser als ihre Wangen. Sie grüßte noch immer zuverlässig, aber nahm bei jedem Einkauf mehr mit, damit sie nicht so oft gehen musste. Und so zogen die Tage und die Jahreszeiten vorüber, ohne dass wir viel von ihr mitbekamen. Ich vermisste sie. Jeden Tag hoffte ich auf dem Heimweg von der Schule, dass sie in ihrem starksigen Kranichgang hinter irgendeiner Ecke auftauchen würde. Aber das passierte nicht. Und ich fühlte mich erstaunlich allein. Jetzt bat ich flüsternd dieselben Mächte, die ich angefleht hatte, mich nicht so werden zu lassen wie sie, darum, dass sie mir zurückbringen sollten. Und sei es nur für ein paar Minuten pro Woche. Vielleicht ein kurzes Treffen am Kiosk, wo wir beide uns jede Woche mit Zeitschriften eindeckten. Ich im Auftrag meiner Mutter, die diese wie Margarita sammelte. Zu Hause traute ich mich nicht nachzufragen. Dass ich mich für Margarita interessierte, konnte dazu führen, dass ich mich erklären musste. Oder dass man mir wieder den Klatschmaulstempel aufdrückte, den ich inzwischen satt hatte. Egal für wie klug und beobachtungsbegabt ich mich hielt, ich war nicht schlau genug, die geheimen Zeichen des Viertels zu entziffern. Mein ganzes Leben fühlte ich mich diesen Leuten fremd und versteckte mich hinter einer ausgeklügelten Lüge in Gestalt eines freundlichen, dicklichen und altklugen Jungen. Ich hatte mir damit das Recht genommen, sie zu verstehen. Wenn irgendein Gerücht oder Getuschel darüber, was mit Margarita los war, auf den Straßen von San Blas umging, bekam ich es gar nicht erst mit. Wir Transmädchen wachsen alle einsam auf. An einem dieser besonderen Morgen zum Winterende hin, als die erste Sonne auf den Raureif schien und das Licht überall Schneeglöckchen hervorzauberte, weckten mich sehr früh die tuschelnden Stimmen meiner Eltern im Nebenzimmer. Ich kannte dieses Getuschel ganz genau. Es war der Tonfall, in dem sie diskret etwas kommentierten, was draußen im Viertel passierte. Der Tonfall eines zur falschen Zeit aufgezogenen Vorhangs. Im Viertel fehlte es nicht an Situationen, die man von zu Hause aus beobachten konnte. Es war von allem etwas dabei. Gewaltsame, lustige, traurige und absurde Szenen. Ich stand auf und ging zum Fenster. Ein brauner Kombi stand auf dem Bürgersteig, genau vor Margaritas Hauseingang. Nach ein paar Minuten, in denen die Luft stillzustehen schien, kamen zwei Männer aus dem Haus, die eine sehr weiße Trage vor sich herschoben. Darauf lag ein komplett abgedeckter Körper. Ein kleiner Körper, der überall Liegefläche freiließ. Ein Körper, der fast einem Kind hätte gehören können. Mit etwas Abstand folgte eine etwas aufgelöste Margarita der Prozession. Sie war nicht so verzweifelt, wie ich es sonst im Angesicht des Todes kannte. Sie hielt sich aufrecht, zeigte keine übertriebenen Gefühlsausbrüche, ging langsam und berührte nur immer wieder das Ende der Trage, wo die Füße ihrer Mutter Doña Anna liegen mussten. »Hören Sie, bitte, Warum darf ich sie denn nicht wenigstens hübsch anziehen? Das hätte gar nicht lange gedauert. Wenn ein gebrochenes Herz sprechen könnte, würde es genau so klingen wie Margarita, als sie diese Bitte aussprach. An den Fenstern und auf der Straße sammelten sich die Zuschauerinnen. Wir alle hielten still wie ein gefrorener See. »Schauen Sie, Herr Jiménez, wir haben Ihnen doch schon erklärt, dass wir Sie so mitnehmen müssen. Sprechen Sie doch mit dem Richter, wenn Sie wollen. Aber sie muss sowieso erst mal in die Gerichtsmedizin.« Die Ansprache Herr Jiménez aus dem Mund eines kleingeistigen Bürokraten, der selbst nichts hat außer seinen Dienstausweis, ließ mich unwillkürlich würgen. Durch solche Peitschenhiebe, solche Sätze, die sich in mein Inneres hämmerten und die ich niemals vergessen würde, fand ich heraus, wer ich war. Bevor du dich selbst definierst, zeichnen andere mit ihren Vorurteilen und ihrer Gewalt deine Konturen vor. Ich ballte die Fäuste, bis sich die Fingernägel in die Handflächen gruben und versuchte, meine Tränen herunterzuschlucken. Aber ich bin bis heute nicht in der Lage, mein Weinen zu unterdrücken. Diese schlechte Gewohnheit wird mich ein Leben lang begleiten. Margarita zuckte nicht einmal. Ihre ganze Mimik war in sich zusammengefallen, als zöge die Schwerkraft stärker an ihr als an den anderen und als lastete das Gewicht der ganzen Welt auf ihrem verbeulten Gesicht. Für sie, die die Polizeiwachen unter Franco, das damalige Sittengesetz und die Männergefängnisse der Diktatur erlebt hatte, war es bloß ein weiteres Herr Jiménez. Für Margarita war es nicht mehr als ein Kratzen auf gehärtetem Leder. »Und wenn ich euch eine Tüte mit frisch zusammengelegter Wäsche mitgebe, könntet ihr die für sie mitnehmen? Und wenn die Gerichtsmedizin fertig ist, kann es ihr dann vielleicht jemand anziehen?« Noch nie wurde eine Frage mit größerer Zärtlichkeit gestellt. Für Margarita war es unverrückbar notwendig, ihre Mutter ein letztes Mal zu waschen, anzuziehen, sie zu frisieren und ihre knochigen Hände einzucremen. Sie musste sich von ihr verabschieden, indem sie sie umsorgte, langsam in ihrer alltäglichen Routine und in dem Wissen, dass es das letzte Mal sein würde. Jahrelang hatte sie das alles mit schier unendlicher Liebe und Hingabe erledigt. Für ihre Mutter und für sich selbst. Sie ein letztes Mal herzurichten, war ihre Art, sich von einem Teil ihres eigenen Lebens zu verabschieden. Ein Ritual, mit dem diese geteilte Intimität enden würde und Platz machte für den Gedanken an die Rückeroberung der eigenen nach einer angemessenen Trauerphase. »Das regeln Sie mit den Leuten von der Versicherung, Herr Jiménez.« »Bitte, nennen Sie mich nicht Herr. Und wir haben leider keine Versicherung.« »Das ist dann Pech, mein Herr. Das kommt davon. Und am Ende ist dann das Geheule groß.« Die Unverschämtheit dieses Typen, dessen einzige Aufgabe die ehrenvolle Arbeit war, Verstorbene aus ihrem Zuhause oder der Öffentlichkeit möglichst respektvoll und still einzusammeln, klatschte Margarita vor allen Leuten direkt ins Gesicht. Für mich war es das erste Mal, dass ich genau diese Art Demütigung in all ihrer Deutlichkeit sah. Die Demütigung, jemanden bewusst falsch anzusprechen, die andere Person in ihrer Verletzlichkeit vorzuführen, um sie zu verspotten. Dabei wurde jede persönliche Errungenschaft aus der Lebensgeschichte dieser Person mit Füßen getreten, egal wie schmerzhaft sie gewesen sein mochte, nur aus Lust an der eigenen Macht. Und in diesem Moment entstand ein derart mächtiges Wir, dass es sich so anfühlte, als wäre es schon immer da gewesen. All meine Gespenster und Ängste legten mir ihre eisigen Hände auf den Rücken, um den Hals, in die Eingeweide, zwischen meine Beine und auf meine Augen und drückten gleichzeitig zu. Ich hatte Angst um Margarita und um mich selbst. Wir waren sehr wohl Wesen aus demselben Wald und teilten eine Vertrautheit, die schrecklich und zugleich unendlich kostbar war. Margarita war sehr wohl schön und ich war blind gewesen und hatte mich von meinen kindlichen Ängsten vor dem Leben in eine schlafwandlerische Enge treiben lassen. Vor diesem Dreckskerl von einem Bestatter erschien mir Margaritas von Schmerz gezeichnetes Gesicht mit seinen Schwellungen und Beulen, die durch ihr unterdrücktes, aus der Brust drängendes Schluchzen so sichtbar waren wie nie, als ein Bild der Würde. Ich sah die Würde und die Kraft einer Frau, die den Tartaros durchquert hatte und die von niemandem gerettet werden musste, weil sie die Hölle längst selbst bezwungen hatte. Ich kapierte, dass diese Hubbel aus falsch gespritztem Silikon, die ihr Gesicht übersäten, die Überreste ihres Strebens nach Schönheit waren. Damals hatte sie danach gegiert, wie ich es jetzt tat, mit dem gleichen Durst und der gleichen Verzweiflung. Wie sie zu sein, war kein Fluch, sondern eine Gabe. Dass sie ihre Wundmale aus Narbengewebe derart sichtbar trug, bedeutete nur, dass sie danach gestrebt hatte, das Erhabene zu berühren. Ich wollte jede Unebenheit in ihrem Gesicht zärtlich küssen, wie eine Novizin die Mutteroberin am Tag ihrer Weihe.
»Ey, Kollege, das geht jetzt aber ein bisschen weit, was? Was glaubst du, wer du bist, dass du so mit einer Dame redest?«
Sebastian war ein eindrucksvoller Mann, gestählt von körperlicher Arbeit und seit Kindesbein daran gewöhnt, Autoritätspersonen herauszufordern. Er war Obsthändler mit einem Handwagen und sagte außerdem nie nein, wenn irgendwo kurzfristig Maurer, Klempner, Tischler oder Malerarbeiten zu erledigen waren. Er war einer von denen, die einfach alles konnten. Sommers wie winters war er immer schwarz gekleidet und trug das Hemd nur bis zur Mitte der Unterarme hochgekrempelt. Höher kam er wegen seiner voluminösen Muskeln nicht. Sein dichter, schwarzer und sorgfältig gestutzter Bart erinnerte mich an die Illustrationen meiner Mythologiebücher. Sebastian war mein Ajax. Riesig, bärenstark, gewitzt und Herr eines Zorns, der so schrecklich sein konnte, dass er ihn nur sehr selten herausließ.
»Wie, meinen Sie?«
Das war die Antwort des Bestatters, aber er hätte auch etwas ganz anderes sagen können, denn er hatte Sebastian genau verstanden und seine Frage war nur dazu da, Zeit zu schinden. Niemandem war das Zittern in seiner Stimme entgangen. Es war immer wieder überraschend, wie schnell gewalttätige Männer erschraken. Er konzentrierte sich darauf, die Trager auf die Ladefläche zu schieben, schloss die Klappen und ging erleichtert zur Fahrerkabine des Leichenwagens.
»Wieso du so mit einer Dame sprichst und das vor ihrer toten Mutter? Hat dir zu Hause niemand Respekt beigebracht? Muss ich das jetzt nachholen?«
»Ach, lassen Sie mich in Frieden. Ich muss arbeiten.« Man hörte ihn kaum. Sein bis eben noch dagewesener Feldwebeltonfall war vor dem versammelten Viertel zu dem eines Kasernenkloputzers degradiert worden.
»Ja, du hast es schwer im Leben und ich auch. Aber darum geht's jetzt nicht. Bevor du fährst, wirst du Signora Margarita um Entschuldigung bitten müssen.«
Sebastian sprach energisch, aber mit der Ruhe dessen, der weiß, dass er die Situation beherrscht. Er würde der Demütigung keinen noch so kleinen Schlupfwinkel lassen, da er sie selbst nur allzu gut kannte. Er kannte die Art, wie ihm das Obst weggenommen wurde, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestritt, die Verachtung, mit der seine Kinder bespuckt wurden, wenn er sie zur Schule brachte. Er kannte das Misstrauen, mit dem die Verkäufer im Laden unermüdlich die Geldscheine prüften, die ihnen seine Frau für den Einkauf hinhielt. Sebastian hatte seine Fänge in das Rückgrat dieses Wichtigtuers geschlagen und würde so schnell nicht mehr loslassen.
»Möchten Sie, dass ich die Polizei rufe? Ich habe ein Funkgerät im Auto und die kommen sofort.«
»Du sollst umkehren und dich bei der Dame entschuldigen. Ich sag's zum letzten Mal.«
Alle kannten Sebastians laute Stimme, mit der er durch die Straßen ging und sein Obst anpries. Aber diese hier war anders. Diese Stimme hatten wir erst wenige Male gehört. Vielleicht bei der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit mit der Polizei. Oder wenn jemand, für den er einen Auftrag erledigte, eine Vereinbarung nicht einhielt und die Tatsache ausnutzte, dass ein Rom vor Gericht keine Chance hatte. Diese Stimme duldete keine Zuwiderhandlung. Sie löschte sofort jede Gewaltbereitschaft seines Gegenübers aus.
»Lass gut sein, Sebastian, Schätzchen.«
Margarita versuchte, die Situation zu entschärfen, weil es in ihrer Natur lag, die Gemüter zu beruhigen. Wahrscheinlich hätte sie sogar bei ihrer eigenen Hinrichtung versucht, die anderen zu beruhigen.
»Nein, ich lass nichts gut sein, Margarita. Es tut mir so leid um deine Mutter. Sie war eine gute Frau und ich fühle sehr mit dir. Aber von hier geht keiner weg, bis dieser Mensch sich bei dir entschuldigt hat.«
Das Männlein, das angefangen hatte zu schwitzen und sich die ganze Zeit mit dem Taschentuch über den kahlen Schädel wischte, zögerte einen Augenblick. Dann ging er zurück, bis er vor Margarita stand, die er ansprach, ohne ihr ins Gesicht zu sehen.
»Entschuldigen Sie, Signora, ich habe nur gelesen, was im Ausweis steht. Ich wollte Sie nicht beleidigen.« Zwar tat er es eher aus Angst als aus echter Reue, aber er hatte sich tatsächlich entschuldigt.
Sein Kollege, der den Leichenwagen fuhr, setzte sich hinters Steuer und unser Freund ging hastig zurück zum Wagen. Dabei klammerte er sich an seiner schwarzen Mappe fest, als wäre sie die letzte Planke aus dem Schiffbruch, den er gerade erlebt hatte.
»Halt!«
rief jemand aus dem offenen Eingangstor. Alle Köpfe drehten sich, um zu sehen, wer da gerufen hatte. Für alle Fälle legte Sebastian seine Hand auf den Türgriff des Wagens, damit niemand auf die Idee kam, die Türen ohne seine Erlaubnis zuzuschlagen und abzufahren. Asunción, eine Nachbarin, die einmal Rumba-Sängerin hatte werden wollen, nun aber stattdessen Lose verkaufte und die alle wegen einer nicht verabreichten Polio-Impfung als Schwester Hinkebein kannten, rackerte sich schnaufend vor Anstrengung mit ihrer Krücke zu ihnen vor. Sie kam eilig angelaufen und balancierte mit ihrem freien Arm eine Plastiktüte, wie ein Tablett, was angesichts ihrer körperlichen Beeinträchtigungen eine ziemliche Leistung war.
»Ach, Asunción, du Liebe!«
Margarita nahm ihr die Tüte behutsam ab und hielt sie sich vors Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen, die nun wieder flossen.
»Macht hinten noch mal auf!« »Bitte«,
rief Margarita diesmal mit Nachdruck in der Stimme. In diesem Moment legte Sebastian seine Hand auf das Lenkrad.
»Machen Sie, was die Dame sagt, und öffnen Sie die Heckklappe«,
sagte er mit der Freundlichkeit eines gestrengen Vaters. Die beiden Bestatter tauschten ein paar abwägende Blicke und beschlossen, dass es das Beste wäre, der Bitte nachzukommen, um die Situation nicht noch schlimmer zu machen. Der Fahrer stieg aus und öffnete die Tür zum Laderaum. Margarita nahm ein perfekt zusammengefaltetes schwarzes Kleid mit weißem Rüschenkragen aus der Tüte und legte es auf die Trage ihrer Mutter.
»Sag ihnen, sie sollen es dir anziehen, wenn sie fertig sind, Mama. Denk dran, an den Ärmeln ist es ein bisschen eng. Da musst du vorsichtig reinschlüpfen, sonst reißt es noch. Ich hatte leider keine Zeit, es für dich weiterzunähen. Bitte entschuldige.«
Danach neigte sie den Kopf zum weißen Laken, dort, wo die Füße ihrer Mutter liegen mussten, und küsste sie 3 oder 4 Mal. Nach Margaritas Abschied von ihrer Mutter fuhr der Leichenwagen fort. Die Nachbarinnen gingen zu ihr, um ihr Beileid zu bekunden, und zerstreuten sich eine nach der anderen wieder, bis die Straße fast leer war. Es würde noch etwas dauern, bis das Viertel sich mit Leben füllte. Jetzt duftete es aus den Küchen nach frisch gekochtem Kaffee, und aus den Radios tönten die Nachrichten. Es war die letzte Chance auf etwas morgendliche Ruhe, bevor sämtliche Rädchen anfangen würden, sich geschäftig zu drehen.
Aus Alana S. Porteros Roman »Die schlechte Gewohnheit«, gelesen von Julian Greis. Regie: Irene Schuck. Technik: Wolfgang Lösch. Bayerischer Rundfunk 2024. Die Übersetzung von Christiane Quandt ist im Klaassen Verlag erschienen. Dass ein Debüt gleich in 11 Sprachen verkauft wird, das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Von Lektorin Annalena Ehrlicher wollte ich noch wissen, wieso der Verlag einen allerersten Roman aus Spanien unbedingt nach Deutschland holen wollte.
Das ist ja ein spektakulärer Erfolg für ein erstes Buch. Waren Sie diejenige, die das für Klaassen zuerst in die Hände bekommen hat?
Also ich hatte es empfohlen bekommen von Alanas Agentin, die ich gut kenne und die meinen Geschmack gut kennt. Und war dann auf den ersten 5 Seiten tatsächlich schon so hingerissen, dass ja, ich mich so ein bisschen schockverliebt habe. Also ich finde, dass es sprachlich einfach auch wahnsinnig schön ist. Und das zusammenkommt mit der großen Härte und Gewalt. Und es gibt so einen sehr universellen Moment in diesem ja doch natürlich stark verorteten Buch. Also es ist klar, wir sind in den 80er Jahren, wir sind in einem ArbeiterInnenviertel von Madrid. Aber der Schmerz von einer Mutter, die ihr Kind zu Grabe tragen muss, weil es an einer Überdosis gestorben ist, ist einfach ein Schmerz, den man überall vielleicht nachvollziehen kann. Und die Schwierigkeit, einen Platz zu finden, die Schwierigkeit, irgendwo auch liebevolle Worte für sich selbst zu finden, auch die scheint mir was zu sein, mit dem wir alle was anfangen können. Also mich hat einfach diese sehr ausgewogene, sehr, sehr kluge Mischung aus gesetzter Literatur und so einer großen Zärtlichkeit für Menschen einfach eingenommen.
Und wussten Sie da schon, dass das so ein sensationeller Erfolg gerade wurde in dem Moment? Oder war das quasi unbeeinflusst von den äußeren Erlebnissen?
Also wir waren auch die Ersten, die international ein Angebot abgegeben haben. No estoy mintiendo, ¿no? Éramos los primeros que ofrecieron. Ich habe nur kurz gecheckt, ob ich jetzt vor lauter Begeisterung gelogen habe. Aber nein, wir waren die Ersten. Absehbar ist es ja nie. In Spanien ist es toll angelaufen, aber es ist nie eine Garantie.
Aún no soy muy consciente de todo esto y no he sido capaz todavía de asimilarlo.
Ich habe das alles noch nicht verarbeitet. Ich glaube, das passiert erst danach, wenn das Buch überall veröffentlicht ist und ich nach Hause zurückkomme und ruhiger bin. Es war eine intensive, sehr schnelle, überwältigende Reise. Ich fühle mich noch schwindelig.
Intenso, rápido, abrumador. Me siento muy abrumada. Cuando supe que desde Alemania estaban interesados en publicar la novela.
Als ich erfahren habe, dass die Deutschen daran interessiert waren, das Buch zu übersetzen, habe ich gerade meine Wohnung geputzt. Ich musste mich aufs Bett setzen und ich habe geweint. Mein Leben war ja noch dasselbe wie vorher. Ich hatte niemals damit gerechnet, dass das Buch überhaupt in Spanien veröffentlicht werden würde. Das war sehr emotional. Irgendwie sitze ich da immer noch und blinzle.
Pues fue muy emocionante y estoy todavía en esa cama sentada llorando un poco y sin poder pestañear.